24. Dezember 1888. Der Van Gogh wird bewusstlos in seinem Bett angetroffen. Er hat ein Ohr verloren. Hat er sich das im Wahn selber abgeschnitten oder hat ihm das der Paul Gauguin mit einem Säbelhieb entfernt? Das ist die spannende Frage, die ich im Gespräch mit der Sophia versuche zu klären.
Ich male Gras, also bin ich Gras, hat der Van Gogh einmal im Brief geschrieben. Das zeigt, wie intensiv der Mensch gelebt hat. Das ist wichtig zu wissen für die Interpretation der Vorkommnisse.
Jetzt nach der Nacht, nach dem 23. Dezember 1888, haben sich der Paul Gauguin und der Vinzenz van Gogh nie mehr gesehen. Und es gibt dann aus weiteren Briefen, das sind ja grosse Briefschreiber beide, gibt es Briefe vom Gauguin, die zeigen, dass er dann 1890 aktiv verhindert, dass man sich in der Bretagne wieder trifft. Man wollte den Vinzenz auch einladen und er sagt dann, ja nicht, teilt damit, es hat gar keinen Platz mehr und vermerkt, nie im Leben will er den wiedersehen. Entweder sagt man, das ist die These dafür, dass er der Täter ist. Aber es könnte auch die These dafür sein, was du vorher gesagt hast, dass er einfach auch unendlich verschreckt ist, der für komplett wahnsinnig haltet und darum ihm aus dem Weg geht.
Also erstens war der Gauguin selber ja nicht der einfachste Mensch gewesen, aber der Vinzenz war sicher anstrengend gewesen, so als Person, weil er ist ja nicht umsonst immer wieder angeguckt und hat wieder einen neuen Weg müssen suchen. Also er hat immer wieder Problem hatte mit Zusammenleben oder Zusammensein mit Leuten.
Ja, also seine Sozialkompetenz war wahrscheinlich immer ein kleiner Ort. Was man dem Gauguin auch entgegenhalten, ist seit die Inkonsistenz seiner Aussagen. Das Problem ist ein bisschen, man hat Briefe, wo andere Leute darüber schreiben, was der Gauguin ihnen von dem Vorfall erzählt hat. Aber das sind natürlich alles Zeugen vom Hörensagen in Briefen. Also was du ja hörst, ist nicht unbedingt das, was gesagt ist. Und was gesagt ist, ist auch vielleicht auch nicht unbedingt das, was man meint, zu sagen. Also die Transformation von Aussagen, das kennt man ja, weißt du, vom Telefonspiel in der Kindheit. Da ist man 5, 6 Kinder, einer flüstert etwas ins Ohr und was hinten rauskommt, ist komplett etwas anderes, als man gesagt hat. Also, und das selbst mit ganz einfachen Botschaften. Also das ist so sehr fragwürdig, wenn man das als Beweismittel über 120 Jahre, 140 Jahre später anzieht. Aber es gibt einen Brief unmittelbar nach der Tat oder nach dem Vorfall, je nachdem, wo der Hergang widerspiegelt. Und das ist nämlich der mündliche Bericht, den der Gauguin einem Emil Bernard unmittelbar nach der Rückkehr in Paris gemacht hat. Und dann der Bernard schreibt dann einem Kunstkritiker, der Gabriel Albert heisst, Albert Aurier, schreibt er quasi, was er da gehört hat. Und dann gibt es viel später in der eigenen Biografie, Autobiografie von Gauguin, die heisst «Avant et après», das ist dann 14 Jahre später, hat es auch nochmal eine Stelle, wo er über das schreibt und dort hat er nochmal eine andere Version. Aber dass du 14 Jahre später ein bisschen anders schreibst, ist ja auch verständlich. Also, aus der ersten Aussage, Anführungsschlusszeichen vom Gauguin, gemäss Brief von Bernard an Albert Aurier. Poststempel 1.1.89. 7 Tage. 8 Tage nach der Tat. Mhm. Ich finde es schwierig, aus diesen zwei Quellen Widersprüche zu konstruieren. Dazu kommt ja noch, das Gedächtnis ist ja nicht ein statischer Glaskasten, der immer das Gleiche reproduziert, sondern je nach Gesprächspartner, je nach eigenem Zustand, je nach Fragen, kommt dir einfach auch etwas anderes in den Sinn. Und du schwingst ja dann immer auch mit dem Gesprächspartner mit. Also dass die Schweizer Justiz, der klammert sich unglaublich an Widersprüche. Und aus den Widersprüchen tut man dann nicht Tat beweisen, sondern konstruiert daraus, dass der aussagt, nicht die Wahrheit aussagt. Oder beim Täter sucht man immer Widersprüche. Ah, er hat Widersprüche. Irgendwer muss der Täter sein, weil er lügt ja. Und man tut viel zu wenig schauen, ist es im Kern geschehen, ist irgendetwas Nebes, ist allenfalls eine Erweiterung von der Aussage oder ist es eine Verkürzung. Also da habe ich etwa das Gefühl, dass immer auf einem sehr tiefen Niveau in der Schweizer Strafjustiz. Und das kommt in diesen Briefen, in diesen Sachdarstellungen, kommt einem das auch wie ein bisschen hoch. Also es überzeugt nicht. Es geht jetzt zu weit, das im Detail vorzulesen, aber wie gesagt, es ist so eine einfache Konstruktion von einer Wirklichkeit.
Wir haben noch nie etwas von Van Gogh gelesen oder gehört.
Also du schon?
Diesbezüglich. Ja,
aha, ja, ja.
In seinen Briefen schreibt er ja nichts, weil er ja seinen Bruder nicht will beunruhigen, oder? Aber irgendetwas hätte er ja schreiben können, also wo darauf gedeutet hätte.
Also entweder weiss er es nicht mehr, weil er es immer gewusst war. Dann ist die Frage, wie viel weiss man noch in einer Psychose, wie viel weiss nicht. Ich habe jetzt gerade einen Straffall, wo eine Psychose eine wichtige Rolle spielt. Die Person war ganz klar in einer massiven Psychose gewesen. Aber gleichzeitig hat sie auch einen unglaublichen Tunnelblick. Und auch in dieser psychotischen Weltwahrnehmung hat sie dann gleich eine Folgerichtigkeit in der Psychose selber. Also die können dann durchaus schildern, was passiert ist und was sie getrieben haben. Also würde ich jetzt mal sagen wir, der Van Gogh hat eine Psychose gehabt, würde er ja doch noch wahrscheinlich wissen, was genau passiert ist. Und er tut zumindest gegenüber den Ärzten ja klar sagen, es ist eine Selbstverletzung.
Tut er das? Hat man das irgendwo aufgeschrieben?
Du bist in Arles in der Klinik gewesen.
Ich bin in Arles in der Klinik schauen. Dann habe ich gerade ein paar Bilder erkannt. Aber ja, das ist... Nein, das ist...
Ist das auch wieder eine Interpretation von mir, so selbstbestätigend, oder? Die Geschichte ist, er hat sich selber verletzt bis heute. Ergo schliesst sich daraus, er hat das gegenüber der Ärzte gesagt. Wobei, wenn ich mich an das Buch erinnere, gibt es durchaus... Also die Arztakte gibt es noch. Und sie haben im Buch die These, dass der Gogge unmittelbar nach dem Anlass, an dem Morgen, nicht sofort abreist, sondern auch noch in die Klinik geht und mit dem Arzt redet und dem quasi auch die Version von der Selbstverletzung insuiert.
Mhm. Ja.
Das ist die These vom Buch.
Ich meine, in dem Zustand, wo der Vincent ist, glaubt das jeder, oder? Dass er das selber sich antut. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die zwei jetzt so am Streiten sind, egal wegen was, und dann noch ein bisschen Absent im Kopf haben und dann die Selbstverletzung passiert. Also, aber das ist auch meine Interpretation. Ja?
Lustig ist ja auch das abgeschnittene Ohr in den späteren Quellen, zum Beispiel dann von der Schwester, nein, von der Ehefrau von Theo, wo ja dann alle das auch... alles aufschafft und auch einen grossen Anteil hat, dass der Vinzenz van Gogh heute den Stellenwert hat, den er hat. Also, dass sie die Bilder nicht einfach in die Müllhalde gerührt hat. Die redet ja dann später von einem abgetrennten Ohrläppchen und nicht mehr von einem Ohr. Also, oder je weiter du weggehst, desto kleiner wird auch die Handlung an sich. Und es heisst auch, das Ohr sei in einem Glas aufbewahrt worden. Sei dann aber, wo der Arzt von Arles auf Paris gezogen sei, sei dann das Glas verloren gegangen.
Eine riesige Geschichte. Auf jeden Fall, der Verband um seinen Kopf ist ziemlich gross, oder? Wenn man das Bild, das Selbstporträt von ihm anschaut.
Es ist dann auch eine Frage, oder kann man sich selber das Ohr abschneiden, so wie es ist? Es ist, glaube ich, das rechte Ohr oder das linke?
Ich hätte jetzt gesagt, das rechte, aber ich bin nicht sicher.
Man könnte es einfach nachvollziehen, nämlich man sucht das Bild von seinem Selbstporträt. Es ist das rechte Ohr, gemäss dem Selbstporträt. Du siehst, man muss alles mit Selbstporträt muss mit Vorsicht würdigen. Aber es ist das rechte Ohr. Also jetzt überlegen wir mal uns, ist er Linkshändler oder Rechtshändler?
Ich glaube rechts.
Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wir schneiden uns das Ohr ab. Wäre wahrscheinlich wäre nicht naheliegend, dass man sich das linke Ohr abschneidet? Oder ist es naheliegend, dass man sich das rechte Ohr abschneidet? Wie schneidest du das überhaupt ab? Von hinten nach vorne oder von oben nach unten? Weißt du, das sind tausend Fragen, oder?
Das habe ich mich einfach auch schon gefragt. Wieso kommt man auf die Idee, sich das Ohr abzuschneiden und wie?
Vielleicht, weil er sich, ich habe mir das auch überlegt, vielleicht, weil man sich nicht gehört fühlt. Wenn es so ist, dass der Gogge einfach oben runterkommt, Koffer packt, rausmarschiert, davonläuft, dann hinten nachrennst und der andere macht keine Wank und läuft weiter, dann fühlst du dich ja wie nicht gehört. Und dann kann man schon noch vorstellen, dass du Ohr abschneidest.
Ja, ich kann mir jetzt das nicht so vorstellen.
Also faktisch, er hat das Ohr verloren. Mhm. Also du bist jetzt eher langsam auf der These, dass der Gogge etwas damit zu tun hat.
Ja. In dem Fall.
krass ist auch, und das kennst du vielleicht als, kannst du vielleicht als Briefeleserin mehr dazu sagen, es wird Thesen aufgestellt im Buch, dass der Van Gogh schon sehr in Gogh vernarrt war. Eben, er tut das Zimmer vorbereiten, er wirbt aktiv um ihn. Also sie redet da, Liebe und Husten lassen sich nicht verbergen, sagt ein orientalisches Sprichwort. Also sie sind der Meinung, dass der Vinzenz in Paul Gauguin verliebt war.
Also verliebt, also als Freund. Also
er ist, er sei darüber ausgegangen. Also komplette Idealisierung, quasi bis zu leidenschaftlicher Romanze. Also bis man für jemanden ein Zimmer einrichtet, Bilder malt.
Ja, das liest man in diesen Briefen. Oder? Er hat ja Monate vorher, bevor er gekommen ist, immer wieder ihn genannt, wie er um ihn wirbt. Und er hat sich extrem bemüht. Ja, er ist total Fan gewesen und er hat ihn total wollen. Aber als interessanter Maler, er hat ihn auch als Malpartner wollen, dass sie zusammen eben auf Neuentdeckung, oder? Sie sind ja ihrer Zeit voraus gewesen, die zwei. Haben sie wahrscheinlich gespürt, aber sind ja nicht, haben ja nicht gewusst, dass sie, was sie für eine Bedeutung werden haben später in der Kunstgeschichte.
Aber wenn man sieht, dass der eine derart viel in die Beziehung hinein projiziert und der andere wahrscheinlich eher aus opportunistischen Gründen in das Arles geht, kann ja dann schon sein, dass dann das an der Wirklichkeit zerbricht. Also die Gefühle, die dann beim Vinzenz van Gogh aufkommen, das mutmaßlich komplett überbordend, kann man schon nachvollziehen.
Das kann man sich sehr nachvollziehen, ja. Eben. Und darum hat er ja das Glas im angerührt, oder sie haben wahrscheinlich eine Auseinandersetzung gehabt. Aber er schreibt ja in seinem Brief, hat er in dem Fall von mir genug gehabt? Habe ich ihn verschreckt, oder? Ich habe mich in dem Fall so verhalten, dass er verschreckt und weggeht. Das kann man sich sehr vorstellen. Und der Gauguin hat nicht das gleiche Interesse. Also Maler ist vielleicht schon, aber als Mensch hat er vielleicht mehr seine Ruhe wollen und nicht irgendwie so eine Klette, wo ihm immer ein bisschen kommentiert oder einfach keine Klette wollen hinter sich haben.
Ja, also der Gauguin beschreibt so Vulkan der eine, also der Vinzenz, kochend auch, aber innerlich der andere. Und dann kann es schon sein, dass zu einer kompletten, dass dann der Kochtopf schon eine Decke explodiert.
Ja, der Van Gogh ist extrem leidenschaftlich und hat das nicht so unter Kontrolle gehabt. Oder? Darum hat er ja so gemalt wie ein Verrückter. Oder?
Aber ist ja schon klasse, du hast ja so den Zweikampf auf einem künstlerischen Gebiet. In wenigen Wochen haben wir die absolute Sternstunde der Kunst in diesem kleinen Wettstreit in dieser Kleinstadt Arles. Also es ist 2-3 Monate gegangen. Und wir haben Bilder von atemberaubender Kühnheit und Modernität. Also ich habe nachgeschaut, der Gauguin hat 16 Bilder in 2 Monaten geschafft und der Vinzenz 30 in 2 Monaten. Also die haben geschafft wie gestört.
Aber der Vinzenz hat ja eh wie gestört in dieser Zeit geschafft. Also er hat in 10 Jahren alles produziert, was man jetzt heute so von ihm gesehen und so berühmt ist.
Ein anderer Aspekt, den wir jetzt noch nicht berührt haben, ist eben das Alkohol, der Alkohol, der Absinthe. Ich meine, ich nehme mal an, der war Alkoholiker gewesen. Und dann bist du noch zusätzlich dünnhütig.
Ja, also wenn man jetzt von den Briefen ausgeht, spürt man nicht irgendwie, dass er abstürzt die ganze Zeit, sondern eher, dass er einfach immer sehr extrem ist und extrem, eigentlich ein extrem guter Typ ist und immer ans Gute glaubt und immer wieder enttäuscht wird wie verrückt. Und in der Natur findet er natürlich einen grossen Trost, oder? In der Beobachtung von der Natur und in dem Aufnehmen von der Natur in seine Bilder findet er einfach seine Ruhe. Darum macht er eigentlich nur noch das. Weil alles andere wird für ihn nur mühsam, ist immer nur anstrengend und enttäuschend.
Also man sieht aus den Briefen nicht, dass er ein starker Alkoholiker gewesen wäre.
Nein, sie sind nicht wir. Also,
er hat sie
vielleicht geschrieben, wo er wieder fit war, aber er ist sehr eben.
Aber was man muss wissen, dass er ein Maniac war. Also er hat nicht gegessen. Er hat lieber Geld gespart beim Essen als bei den Farben. Und dass er wahrscheinlich, sagen wir, mit seiner miserablen Ernährung hat wahrscheinlich dann der Alkohol, wenn er dann mal getrunken hat, eine ungleich andere Wirkung gehabt.
Ja, also er hat sicher sehr ungesund mit seinem Körper umgegangen, weil er ist dann den ganzen Tag unterwegs war, hat sich dem Wetter ausgesetzt. Er ist auch etwa die krank geworden, weil er einfach übertrieben hat.
Also heute sagt man, er hat ein Burnout gehabt.
Ja, also er hat sich immer wieder einfach den Körper vergessen.
An der Rand aber jede Grenze gebracht. Ja. Jetzt ist nochmal der Umstand, dass es Ohr im Bordell abgibt. An einer Rachel. Jetzt muss man wissen, oder habe ich gelesen, wo der Gauguin kommt, hat man da das wenige Geld, das man vom Theo von Paris bekommt, das sie jetzt teilen. Und dann hat man so wie ein Budget gemacht. Budget für Essen, Budget für Farben, Budget für Malerei oder für Rämen. Und auch ein Budget war Bordellbesuche. Also das war ein normaler gesellschaftlicher Anlass von diesen zwei. Jetzt landet das auch im Bordell? Ist das allenfalls auch auf irgendeinen Zusammenhang mit? Oder ist das jetzt auch so sehr spekulativ?
Also ich meine, wenn so etwas passiert und du hast plötzlich da dein Ohr in der Hand, dann was machst du denn? Dann wird das Bordell in der Nähe sein.
Aber ist es wahrscheinlich, dass er draussen das Ohr abschneidet? Also wie wahrscheinlich ist, dass der Gauguin verlässt das Haus und am Schluss schneidet sich der Van Gogh irgendwo in Arles auf einem Platz mit einem Rasiermesser so ab?
Ja eben, das ist ein bisschen komisch, oder? Also, wenn der andere mit dem Degen rumgelaufen ist, dann muss es ja mit dem Degen.
Ja, wir wissen ja nicht, ob die sich draußen einmal begegnet sind. Das ist einfach eine These vom Buch. Erstellt ist, der Gauguin schläft auswärts. Erstellt ist, glaube ich, dass der Van Gogh einen Tag vorher Gauguin ein Glas in den Grind rührt. Erstellt ist, dass der Gauguin wiederholt droht hat, er verlände Arles, er will zurück auf Paris. Erstellt ist, dass der Van Gogh massiv darauf hofft, dass er bleibt. Erstellt ist, dass es Budget gibt für ein Puff. Aber erstellt ist nicht, dass die sich draussen begegnet sind und irgendeine Auseinandersetzung gehabt haben.
Aber dann, also ich habe auch immer gemeint, dass ich im Bordell passiert. Der Streit mit dem Gauguin und das Ohr ist dann gerade dort gewesen, aber...
Das wäre auch eine These, oder? Es hätte dann nachher auch Zeitungsartikel gegeben, wobei jeder Zeitungsartikel wieder etwas anderes berichtet.
Aber er bringt das Ohr ins Bordell, weil er wahrscheinlich die eine oder so kennt.
Ja, aber du bringst das nur ins... Also, und nachher geht er heim. Also das spricht ja einer dafür, es ist draussen passiert, du gibst das Ohr ab und ja... Dass du nachher heimgehst, verstehe ich, weil da willst du dich einfach zurückziehen. Mir ist auch mal ein Zahn rausgeschlagen worden. Da wollte ich auch einfach heimwählen. Da willst du nicht ins Spital, da willst du deine Ruhe.
Ja, und es ist ihm nachher, er ist ja dann ohnmächtig geworden. Und er hätte ja wie das jemandem müssen sagen, damit man Hilfe holt, oder? Sonst hätte ja das Ohr ja, wieso hätte er denn das überhaupt abgegeben?
Ja.
Also wenn er sich hätte wollen selbst verletzen, dann hätte er das einfach am Boden gerührt oder so und hat sich ausblüten lassen und wäre in Ohnmacht gehalten und in der Ohnmacht liegen geblieben dort. Aber wenn er das Ohr nimmt und sogar ablegen, quasi Hilfe holen, Hilfe, ich habe da ein Ohr in der Hand, ist das nicht auch ein Anzeichen, dass es vielleicht nicht er selber war?
Okay, also du kippst immer mehr zur Version von deinen Autoren. Aber dann ist die grosse Frage, wieso sagt er denn das nicht aus? Es wäre ja leicht. Die Polizei ist involviert, er könnte es denen sagen. Er könnte es im Spital sagen und dann würde man ja dann den Gauguin zumindest einmal wieder involvieren.
Aber meinst du, er hat das nicht gesagt und man hätte ihn ein
bisschen als... Das ist die These vom Buch. Oder es heisst ja auch, der Pakt des Schweigens. Der geheime Pakt des Schweigens.
Also, der will seinen Freund schützen. Trotz allem.
Also er gibt sich eine Mitschuld an der Eskalation.
Ja, und will nicht, dass der Gauguin verhaftet wird. Könnte ja sein. In seiner Leidenschaft.
Jetzt sind wir an einem ganz guten Punkt, Sophia. Weil letztendlich siehst du, wie Urteil stattfindet. Da hast du drei Richter in so einem Fall. Hast du jetzt in der Schweiz drei Richter. Und schlussendlich wird das zum Urteil erhoben, als wahr angeschaut, wo die Mehrheit von diesen drei Richtern als wahr anschaut. Und du siehst, wie viel jetzt das Subjektiv von dir selber in der Interpretation mitspielt. Also wie relativ das ist. Und du hast ganz viele einzelne Anhaltspunkte, wie würdigst du dir und für wie wichtig erachtest du dir im Gesamtkontext für deine Überzeugung. Und was wäre jetzt dein Urteil, wenn jetzt du auf dem Wenigen, was wir jetzt wissen, zu welchem Schluss kommst?
Also nachdem wir jetzt so geredet haben, habe ich so das Gefühl, es gibt so viele Möglichkeiten, wie es gewesen sein und wer das gemacht hat.
Also das heisst, du wärst nicht hinreichend überzeugt. Also du hättest ein komisches Gefühl, weil du sagst, einer, der sich selbst verletzt, würde das nicht abgeben. Warum denn auch noch draussen die Selbstverletzung? Weil das spricht für die Nähe vom Bordell. Du würdest jetzt eher dazu tendieren, dass der Gogen etwas damit zu tun hat, aber zu wenig sicher, als dass du würdest schuldig sprechen.
Genau. Ich könnte wirklich nicht mit grosser Sicherheit jetzt gegen den einen oder den anderen sein oder urteilen. Ich finde es wirklich sehr schwierig. Wir haben ja jetzt wie gehört, wie viele Möglichkeiten es gibt.
Aber die Frage ist dann auch, wenn, was bräuchte es denn noch, dass du genug sicher wärst, dass du würdest sagen, es ist entweder die eine Version oder die andere? Oder das ist die Krux von unserer Rechtsprechung. Es heisst Rechtswissenschaft, aber es hat einen sehr grossen Anteil, der eben überhaupt nicht wissenschaftlich ist und sehr viel mit uns selber, unserer Sicht auf die Welt, unserer Erziehung, unserer Erfahrung zu tun hat.
Also ich habe ja absolut kein juristisches Denken. Gibt es denn nicht die Möglichkeit, dass alles ein bisschen wahr ist und dass man einen Weg findet, um nicht irgendwie gegen den einen oder gegen den anderen urteilen, sondern dass man einfach irgendwo das könnte so stehen lassen mit dem.
Also wenn man heute den Fall hätte, einer verliert auf der Langstrasse sein Ohr, dann würde man sogar gegen den Willen von dem, der das Ohr verliert, also gegen den Willen von Vinzenz, würde man ermitteln, würde DNA abnehmen, würde befragen, würde Zeugen anhören, würde den Tatort anschauen, würde die Ärzte befragen, würde ein Gutachten machen, ist das sogar lebensgefährlich, wenn man ein Ohr abschneidet, schaut die Verletzungsbilder an und je nachdem, zu welchem Schluss man kommt, nein, die Lösung gibt es nicht. Also, es gibt dann möglich, dass das Opfer, in dem Fall der Vinzenz, würde sagen, ich erkläre Desinteresse, oder eben gar nicht Zeit, dass der andere war, sonst sagt, ich bin selber gewesen. Aber das würde man dann schon messen, dem seine Aussagen. Und allenfalls dann zum Schluss kommen, nein, Vinzenz, du hast das nicht selber gemacht, du willst den anderen schützen, wir müssen ihn aber bestrafen. Wir als Gesellschaft wollen ihn dann bestrafen. Aber bei minderschweren Delikten ist es dann schon möglich, dass man wie einen runden Tisch macht und Desinteresse erklärt und sich einigt und Strafanträge zurückzieht. Es gibt Antragsdelikte, dort hat man die Handlungsfreiheit und den Spielraum. Und dann gibt es Offizialdelikte, wo man diesen Spielraum eben nicht hat.
Und dann muss es ein Urteil geben gegen den einen oder den anderen.
Ja, das hast du auch sehr oft bei Vier-Augen-Delikt, wie Sexualdelikt, wo irgendetwas in einem Schlafzimmer zwischen zwei Personen passiert. Und dann misst man das meistens an den Aussagen. Und dann hast du entweder schwarz oder weiß, rot oder grün, schuldig oder nicht schuldig. Und es ist für, je nachdem, sogar für beide unbefriedigend. Also man müsste wie ein anderer. Oder es gibt
so einen Grauwert haben.
Man müsste einen Grauwert. In afrikanischen Ländern haben sie zum Teil andere Konfliktlösungsmechanismen. Aber bei uns nicht, nein.
Ja, das ist wirklich sehr interessant, dass es bei uns so schwarz-weiß ist. Und in Wirklichkeit ist wahrscheinlich nie etwas so wirklich schwarz-weiß. Aber ja. Ich hätte jetzt so gerne etwas noch zum Schluss vorgelesen, so eine Beschreibung von. Also das ist jetzt wirklich, er hat ja zwei Jahre später hat er sich ja einen Schuss in den Magen und ist an dem gestorben, aber bevor das passiert ist.
Wie viel vorher?
2 Tage oder so.
Ja.
Also ein paar Tage. Er beschreibt das Bild so schön. Vordergrund der Wiese grün und rosa, links ein grüner Busch und Flieder und ein Baumstumpf mit hellem Blätterwerk in der Mitte, ein Rosenparterre. Rechts eine Leiter, eine Mauer, über der Mauer ein Nussbaum mit violetten Blättern. Dann eine Fliederhecke, eine Reihe zurechtgestutzter gelber Lindenbäume. Das Haus im Hintergrund rosa, das Dach mit bläulichen Ziegeln, eine Bank und drei Stühle, eine schwarze Gestalt mit einem gelben Hut, im Vordergrund eine schwarze Katze, der Himmel ist hellgrün.
Quelle von unserer Diskussion ist zum einen das Buch von Hans Kaufmann und Rita Wildegans, Van Goghs Ohr, Paul Gauguin und der Pakt des Schweigens. Zum anderen sind Briefe, die Vinzenz van Gogh an seinen Bruder Theo geschickt hat, Thema. Die sind herausgegeben worden von der Johanna van Gogh Bonger. Das ist die Frau von Theo van Gogh. Und zum anderen sind es Briefe, die der Van Gogh an Bernard und an Gauguin geschrieben hat. Betreffend diesen Briefe und der Auslegung muss man wissen, der Van Gogh hat die Briefe auf Französisch geschrieben. Das Problem ist, er hat nicht gerade ein klassisches Französisch geschrieben. Also eine gewisse Unbeholflichkeit kommt in diesen Briefen zum Ausdruck, was natürlich wieder Schwierigkeiten gibt beim Rückschliessen von einem tieferen Sinn. In dieser Ausgabe, die mir vorliegt, die hat das Schlusswort von Paul Nisso, wo er sagt, er, also der Vinzenz, gehört zu jenen, die mit Flaubert das Leben nur aussagen, nicht aber besitzen. Und das bleibt ihm ständig bewusst. Auf diesem Planeten, auf dessen Oberfläche die Liebe zur Kunst die wahre Liebe vernichtet.
Ja, das ist total wahr. Er ist sich schon bewusst, dass er eigentlich nicht ganz mitgeht in der Gesellschaft und immer ein bisschen draussen ist, weil er zu idealistisch denkt und zu ehrlich ist und keinen Kompromiss will eingehen.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.